Willkommen zum SaaS Pioneers Podcast. Best Practices für Tech und Business von SaaS-Produkten. Von der ersten Zeile Code bis zur skalierbaren Architektur. Von der Idee bis zur Umsetzung deiner Growth-Strategie. Hier bekommst du Einblicke, Tipps, Werkzeuge und spannendes Erfahrungswissen aus über 50 SaaS-Projekten. Zusammengestellt von Philipp Stork und Sergio Morazan.
Hallo an alle SaaS-Pioneers und die, die es noch werden wollen. Wir haben heute wieder einen tollen Gast aus der deutschen SaaS-Community. Martin Urbanek ist Gründer von Open Handwerk, einem spannenden SaaS-Tool, welches die Prozesse im Handwerk digitalisiert und optimiert. Heute besprechen wir die Features von Open Handwerk, seinen Gründungsweg und die zukünftigen Neuerungen seiner Plattform. Ich nehme es noch ein zweites Mal auf, dann kann der Basti entscheiden, was er besser findet. Hallo an alle SaaS-Pioneers und die, die es noch werden wollen. Wir haben heute wieder einen tollen Gast aus der deutschen SaaS-Community. Martin Urbanek ist Gründer von Open Handwerk, einem spannenden SaaS-Tool, welches die Prozesse im Handwerk digitalisiert und optimiert. Heute besprechen wir die Features von Open Handwerk, seinen Gründungsweg und zukünftige Neuerungen seiner Plattform. Hallo Martin, ich freue mich, heute mit dir sprechen zu können. Vielen Dank, dass du heute unser Podcast-Gast bist. Schön, dass du dabei bist.
Sergio, danke für die Einladung.
Stell dich doch mal vor, Martin, wer bist du, wie alt bist du, wie sieht derzeit deine persönliche Situation aus?
Ja, mein Name ist Martin Urbanek, 47 Jahre alt, Gründer und Geschäftsführer der Open Handwerk GmbH. Spannend an der Geschichte ist eher, dass ich aus einem ganz, ganz anderen Bereich komme. Ursprünglich, wie gesagt, aus dem Investmentbanking, habe dann einen Handwerksbetrieb gegründet und aus diesem Handwerksbetrieb heraus ist halt die Open Handwerk entstanden.
Spannend. Was hattest du für einen Handwerksbetrieb?
Wir haben den Handwerksbetrieb heute noch. Das ist, wie gesagt, ein Malermeister-Fachbetrieb mit der Spezialisierung Schimmelsanierung und Desinfektion.
Okay, und wie bist du dann auf die Idee gekommen, Open Handwerk zu gründen?
Es war eigentlich aus der Not heraus. Wir waren in einer Situation, wo, glaube ich, Stand heute ganz, ganz viele Handwerker und Bauunternehmen sind. Wir haben nicht die richtigen Fachkräfte gefunden. Wir hatten volle Auftragsbücher und wir wollten einfach diesen ganzen Prozess in einem Handwerksbetrieb digital optimieren und einfach Aufträge halt nicht verlieren. Das war so der ursprüngliche Ansatz.
Und wie bist du vom Investmentbanking zum Handwerker geworden?
Investmentbanking, ich war früher Börsenhändler in Berlin, bin dann in den M&A-Bereich gegangen, habe dort Unternehmenstransaktionen gemacht und bin über einen meiner Mandanten auf eine Innovation in Österreich gestoßen, die im Bereich Desinfektion und Schimmelsanierung unterwegs waren. Wir haben uns die Rechte für Deutschland gesichert und wollten eigentlich in Deutschland ein Partnerprogramm oder ein System anbieten, sind dann auf erste Kunden aus der Wohnwirtschaft gestoßen. Das war die Colonia Real Estate, damals noch börsennotiert, haben gefühlt jede zweite Wohnung der Colonia Real Estate von Schimmel befreit. Und der Ansatz war halt, wir brauchen keinen Partner oder kein System. Wir brauchen halt eine Servicelinie oder einen Handwerker, ein Dienstleistungsunternehmen. Mhm. Und dann haben wir halt angefangen, in Salzgitter als Berliner Unternehmen mit mir, der damals noch im Ausland gelebt hat, über Prozesse effizient halt, wie gesagt, Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen.
Okay, spannend. Und gut, dann bist du auf die Idee gekommen, die ganzen Prozesse im Handwerk zu digitalisieren. Wie hast du dir dann zugetraut, okay, jetzt mache ich eine Software? Hattest du schon Erfahrung mit Softwareentwicklung oder mit diesbezüglichen Cases?
Als Investmentbanker und klassischer BWLer hatte ich natürlich nicht die große Ahnung vom Handwerk und natürlich im gleichen Atemzug halt genauso wenig Erfahrung im Bereich Software. Was man vielleicht in den beiden Welten mir zugutekommen lassen konnte, war halt, dass ich digitales Verständnis und Prozessverständnis an der Stelle hatte und Learning by Doing halt bei uns relativ schnell an der Stelle ging. Die Idee war ursprünglich bezüglich Software. Ich hatte am Anfang im Hinterkopf, dass das vielleicht irgendwann Richtung SaaS oder Software-Thema gehen könnte. Aber in erster Linie haben wir es halt für uns gebaut. Und das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz großer Mehrwert, wenn du dir andere Startups anschaust, die vielleicht erstmal ein Market Fit oder andere Sachen sich anschauen müssen oder ein Proof of Concept finden müssen oder ähnliches. Das hatten wir halt alles nicht an der Stelle, weil wir hatten halt direkt eine Blaupause, wo wir halt im Endeffekt über Prozesse und über Software ein Unternehmen unterstützen wollten. Das war also eigentlich eine schöne Einladung, um dieses Unternehmen herum über Softwarelösungen halt Unterstützung zu bauen.
Okay, dann stell doch einmal dein Produkt vor. Was genau macht Open Handwerk? Welche Teilbereiche vom Handwerk deckt es ab?
Zum Einstieg kann man vielleicht sagen, dass mit dem Thema, was wir mit Open Handwerk machen, das eigentlich ein ziemlich dickes Brett ist. Dickes Brett bedeutet, wir bilden eigentlich den kompletten Workflow von einem Handwerksbetrieb ab oder kleineren Bauunternehmen. Eigentlich ist es so, dass jeder Unternehmer, der ein Handwerks- oder Bauunternehmen leitet, eigentlich einen kleinen Konzern führt, mehr oder weniger, weil er in allen Bereichen halt unterwegs ist, sei es Recruiting, sei es Beschaffung, sei es Kundengewinnung, Rechnungswesen, Buchhaltung und ähnliches. Wir haben mit der Software angefangen, einfach nur mit der Auftragsverwaltung. Wir wollten einfach nicht, dass Aufträge verloren gehen. Wir hatten das Problem, dass wir früher Dropbox benutzt haben, irgendwelche Excel-Tabellen mit irgendeinem Status. Und wir haben halt gemerkt, Leute, die halt an diesem System gearbeitet haben, haben halt regelmäßig irgendwie diese Infrastruktur kaputt gemacht. Ne? Tabellen waren kaputt, in Ordnern waren keine Bilder etc. Also haben wir relativ light angefangen, eine Auftragsverwaltung zu bauen. Wir haben dann gemerkt, dass wir die Mitarbeiterplanung benötigen. Wir haben halt weniger Großbaustellen gehabt. Wir haben halt klassische Instandhaltungsthemen gehabt. Schimmelsanierung in der Wohnwirtschaft für diverse Verwalter deutschlandweit. Also haben wir eine Auftragsverwaltung gebaut mit einer Mitarbeiterplanung, haben auch ein sehr dokumentationspflichtiges Geschäft mit Bildern vorher, Bildern nachher, wie ist die Wohnsituation, Mietersensibilisierung etc. Das haben wir am Anfang im Papierformat gemacht mit einem Scancenter bei der Deutschen Post. Irgendwann hat sich dann daraus halt die eigene App entwickelt. Logischerweise haben wir dann auch eine Zeiterfassung dazu gebaut und wir hatten so Anfang, Mitte 2018 eigentlich ein recht rundes System, was du so Standalone als Workflow bezeichnen kannst, wo wir noch kein Rechnungswesen hatten. Und dann kamen halt die ersten Interessenten und Kunden auf uns zu aus dem Handwerk und Bau und meinten, hey, spannende Lösung, wo schreibe ich denn meine Rechnung? Und da waren wir dann wirklich recht naiv und haben gesagt, das machst du einfach in unserem System. Und haben dann halt noch ein Rechnungswesen on top gebaut, haben in dem Bereich starke Partner gefunden und haben jetzt also eigentlich eine Lösung, die das Büro unterstützt über eine Web-Applikation. Die Mitarbeiter draußen haben halt eine entsprechende App, kriegen ihre Aufträge kommuniziert, kommunizieren ihre Zeiten, dokumentieren, können chatten und ähnliches. Und das geht so weit, bis die Rechnung bei uns im System geschrieben wurde. Ne?
Okay, spannend. Und welche Partner habt ihr im Rechnungswesen?
Wir haben aktuell über 20 Schnittstellen an verschiedensten Stellen. Das sind im Endeffekt Fintech-Lösungen, wo wir hinten ein Factoring anbieten können vor einer Wareneingangsfinanzierung. Das sind also entweder Schnittstellen, die einfach den Workflow verlängern oder halt auch die entsprechend bei einigen Lösungen ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Wenn du dir Partner anschaust im Bereich Buchhaltung, was wir selber nicht machen, da haben wir zum Beispiel als Partner eine LexOffice und eine Safdesk. Ne? Aber darüber hinaus natürlich auch eine Schnittstelle zu DATEV und zu anderen Buchhaltungslösungen. Wir sind da eigentlich recht offen und eigentlich entwickeln wir uns durch das Thema immer mehr zu einem Ökosystem für Handwerks- und Baubetriebe.
Ja, du hast gerade gesagt, dass es relativ naiv war, einfach Rechnungsstellungen zu machen. Was war daran naiv? War das eine große Herausforderung? Oder?
Naja, unser CTO Sascha, den wir, wie gesagt, seit Gründung immer noch haben, der hat schon seit Jahren halt auch dementsprechend den Handwerksbetrieb begleitet. Eigentlich war der Ansatz ein ganz anderer von IT-Seite, das Richtung Partner oder Franchise aufzusetzen. Und seine Rechnung als Freelancer an mich waren halt relativ basic. Also da waren, glaube ich, nicht mehr als eine Position drin. Also war natürlich die Herangehensweise an das Rechnungswesen recht naiv. Und dann haben wir halt erst gelernt, aus dem Handwerksbetrieb und natürlich aus den Rechnungen, die wir verarbeitet haben, wie komplex dieses Thema halt ist. Und das ist, glaube ich, für viele aus unserer Welt auch so eine gewisse Markteintrittsbarriere. Also einer, der eine Handwerker- oder Bau-App macht, kann halt nicht so einfach Ökosystem oder ERP-Lösung werden, weil das Rechnungswesen ist halt ein dickes Brett, was wahrscheinlich viele abschreckt, könnte ich mir vorstellen.
Ja, hast du da ein Beispiel?
Ich habe ein ganz gutes Beispiel. Du brauchst eine kumulierte Teilrechnung, dementsprechend mit einem Sicherheitseinbehalt und einem Baustrom. Ja, das sind halt Lösungen, die findest du nicht bei Safdesk, die findest du nicht bei LexOffice. Also ist das ein smarter Partner. Und man kann vielleicht auch sagen, zu dem Zeitpunkt, als wir mit dem Rechnungswesen kamen, war das halt auch ein Lucky Shot, dass sich diese Buchhaltungsszene oder Rechnungswesenszene in der Cloud halt auch komplett verändert hat. Also am Anfang haben wir halt eine LexOffice oder eine Safdesk eher als Wettbewerber gesehen, haben dann aber gemerkt, dass die von ihrer Ausrichtung ein bisschen weiter nach Buchhaltungsthemen gehen, automatische Buchhaltung oder Buchhaltung mit künstlicher Intelligenz, whatever an der Stelle. Und im Rechnungswesen war halt genug Luft und wir haben halt die Spezifikation da und jetzt ergibt sich natürlich eine schöne Symbiose, so nach dem Motto, der Handwerker verwaltet bei uns seinen Auftrag. Logischerweise sollte er aus unserer Sicht auch dort die Rechnung schreiben und übergibt das Thema dann sozusagen in die Buchhaltung. Ne? Und durch diese Schnittstelle Richtung LexOffice und Safdesk sind wir eigentlich ganz smart miteinander verknüpft und der Handwerker oder Bauunternehmer hat halt entsprechende Mehrwerte.
Wie kompliziert ist so eine Schnittstelle zu DATEV? War das sehr aufwendig?
DATEV haben wir recht leid gemacht, weil DATEV halt, wie gesagt, sehr oldschool da in der Welt unterwegs ist. Also ich glaube, bis wir dieses eine DATEV-Thema hatten, hatten wir in der Zwischenzeit 5 andere Buchhaltungslösungen aus der Cloud. Ne? Für viele habe ich auch den Eindruck, dass gerade so Lösungen wie Cepdas oder LexOffice deutlich smarter halt sind. Und für den kleinen Handwerker, sagen wir mal, 2 bis 10 Personen, ist das wahrscheinlich auch deutlich ausreichend. Ne?
Okay, verstehe. Und wie sieht derzeit dein Team aus? Wie seid ihr aufgestellt?
Wir sind aktuell 16 Mitarbeiter bei der Open Handwerk. Wir sitzen in Berlin in den Hackischen Höfen. Also wer das jetzt gerade hört und sich zum Thema SaaS oder Handwerk und Bau austauschen will, ist jederzeit gerne eingeladen. Wir machen alles made in Germany. Wir haben jetzt ein zweites Büro aufgemacht in Dortmund, in NRW, weil wir halt auch sehen, gerade in Recruiting-Fragen ist wahrscheinlich NRW unter Umständen fast noch interessanter als Berlin aktuell. In Berlin ist einfach zu viel Startup mit zu viel Venture Capital und da tun wir uns halt auch manchmal schwer, gute Leute zu finden.
Okay, verstehe. Und wie ist da die Teamstruktur? Wie viele Entwickler habt ihr? Wie viel Vertrieb? Wie sieht das ungefähr aus?
Wir haben 4 Entwickler bei uns in-house. Wir haben 4 Leute im Vertrieb. Dementsprechend der Rest halt in Support und Orga an der Stelle. Ich persönlich kümmere mich eigentlich eher um Industriepartner und um strategische Themen an der Stelle und um die Ausrichtung. Und wir sind halt, 2018 waren wir, glaube ich, noch zu zweit. Dann waren wir 3, 4 Leute. Also wir sind in dem Bereich ganz gut gewachsen. Man muss vielleicht an der Stelle festhalten, dass wir halt komplett bootstrapped sind. Also sprich, wir haben kein Venture Capital, keine Strategen, gar nichts. Und dafür haben wir, glaube ich, in den letzten 2, 3 Jahren ganz gutes Wachstum hingelegt.
Hast du denn versucht, auch externe Finanzierung zu bekommen? Oder war das grundsätzlich deine Einstellung, okay, ich möchte alles bootstrapped machen?
Wir fühlen uns Stand heute ganz wohl. Das liegt vielleicht auch daran, an unserem Monetarisierungsmodell. Das, was ich so sehe, gerade im Bereich Handwerk und Bau, habe ich den Eindruck, dass da viele an der Seitenlinie stehen, aus dem Investmentbereich und vielleicht noch gar nicht wissen, wird es die nächste App, wird es die nächste Plattform, whatever. Da hast du viel gesehen, was halt gekommen ist und was auch wieder gegangen ist, was viel Geld verbrannt hat an der Stelle. Ich glaube, dass wir einfach mit unserem Geld halt sehr gut gehaushaltet haben bisher. Wir haben natürlich durch den gut laufenden Handwerksbetrieb am Anfang vieles auch ein bisschen quersubventionieren können, was andere vielleicht nicht könnten in dieser Situation. Das war vielleicht ganz gesund. Jetzt sind wir an einem Stand, wo wir uns mit Venture Capital, mit Private Equity am Rande beschäftigen. Aber wir sind jetzt nicht in irgendeiner Situation, dass wir jetzt hier irgendwelche großen Summen halt raisen müssen. Und das macht es eigentlich sehr zu einer tollen Luxussituation.
Wie hoch ist denn das Marktpotenzial, was würdest du sagen, von Open Handwerk?
Na, in Deutschland hast du, allein in Deutschland hast du 1 bis 1,2 Millionen Handwerksbetriebe, die in unseren Fokus passen könnten. Unser Sweet Spot liegt so bei 5 bis 20 Mitarbeitern. Angefangen haben wir wirklich mit dem klassischen Man in the Van, das ist der Handwerker, der tagsüber auf der Baustelle ist und nachmittags halt über sein Tablet aus dem Café oder von zu Hause sein Büro halt organisiert. So fing es halt an. Wir merken, dass die Anfragen gerade aus dem Handwerk und Bau immer größer werden. Es kommen auch größere Systemanbieter auf uns zu. Ich würde aktuell sagen, bei 40, 50 Mitarbeitern würde ich jetzt erstmal eine Grenze ziehen, weil ich genau weiß, in unseren Tools gibt es die ein oder andere Funktionalität, die würde halt ein größerer noch vermissen. Da sind wir dran zu arbeiten, damit wir da irgendwann auch Handwerksbetriebe mit 100 bis 200 Leuten halt abfrühstücken können. Der Markt ist gigantisch groß. Wir reden jetzt nur über Deutschland. Wir haben erste Kunden aus der Schweiz. Wir haben erste Kunden aus Österreich. Wir sind eigentlich da ganz gut unterwegs. Und natürlich steht bei uns auch auf der Fahne, eigentlich das Thema irgendwie auch zu internationalisieren.
Okay, verstehe. Also eigentlich ein spannender Venture Capital Case.
Eigentlich wäre es ein spannender Case. Aber was wir halt lesen oder was wir halt auch viel, viel hören oder sehen, Handwerk und Bau ist halt ein schwieriger Markt. Das sagt wahrscheinlich jeder SaaS-Anbieter über seinen eigenen Markt. In dem Bereich, glaube ich, trifft das ganz gut zu. Du hast Entscheider, die vielleicht alle unterschiedlich sind. Du hast einen Handwerker, der macht nur Leerwohnungen, der nächste macht nur Instandhaltung, der nächste macht nur große Ausschreibung. Also es ist alles sehr, sehr individuell. Die Prozesse sind sehr unterschiedlich. Also wenn du einen Handwerker zur Zeiterfassung fragst, kriegst du 3 Antworten. Gleiches im Bereich Kalkulation. Du musst also ein Tool haben, was recht offen ist. Und was ich halt nicht glaube in dem Markt, dass diese ganzen Freemium-Modelle nicht so gut funktionieren, weil ich glaube, Freemium ist nicht, können wir als Bootstrap-Company halt nicht abbilden. Ne? Würden wir Geld einsammeln, hätten wir natürlich andere Möglichkeiten, den Markt zu bespielen, aber wir müssen halt einen kapitaleffizienten Weg gehen. Ne?
Verstehe. Also ihr macht wahrscheinlich viel über Demos in dem Fall oder
Testversionen? Sales, wir haben eine 7-Tage-Demo, das ist ein recht harter Einstieg Stand heute. Wir haben jetzt auch seit einem Monat die Ann-Sophie, unseren Head of Marketing and Growth an der Stelle, wo wir natürlich deutlich mehr jetzt im im Lead-Generierungsbereich machen. Alles, was wir bisher gemacht haben, war eigentlich eher organisch. Wir haben starke Partner wie AkzoNobel, Deutsche Telekom, DVAG. Jetzt haben wir neu die Barmaka gewonnen als Partner, als Einkaufsverbund. Deutschlandweit der größte Einkaufsverbund mit 125.000 Mitgliedern. Und das sind natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch Lead-Generatoren zu niedrigen Customer-Acquisition-Cost mit einem gewissen Vertrauensvorschuss, sage ich mal vorsichtig. Ne?
Ja, spannend. Und was waren so deine größten Challenges jetzt am Anfang von deinem Startup-Weg in Richtung Open Handwerk?
Ja, ich habe das große Glück, dass wir wirklich versuchen, jeden Fehler immer nur einmal zu machen, wenn überhaupt an der Stelle. Also bisher hatten wir auch nicht so viele Sachen, die so wirklich schief gelaufen sind. Ich denke, als wir 2018 gestartet sind, war das ein recht undankbarer Start, weil dieses ganze Cloud-Thema war noch gar nicht so weit. Ja? Also ich glaube schon, dass da langfristig der Bedarf war, aber ich glaube, dass viele von den Handwerks- und Bauunternehmen noch nicht so weit waren. Stand heute ist halt Cloud in aller Munde. Jeder hat im Endeffekt sein Mobile und lädt in die Cloud und hat seine Daten da. Das war 2018, als wir im Januar hart gestartet sind mit dem Thema, noch eine komplett andere Welt. In anderen Ländern, in anderen Märkten schon gang und gäbe, im Bereich Handwerk und Bau noch sehr sensibel. Ne? Ich glaube, das war das dickste Brett, dass wir die Zeit halt ganz gut überstanden haben.
Welchen Fehler hättest du denn gerne vermieden oder was war denn dein größter Fehler, den du gemacht hast?
Ja, das eine Thema ist bestimmt Software-Setup, gerade wie wir unser Unternehmen strukturiert haben. Da mussten wir erstmal eine Weile lernen. Also wir waren natürlich wie ein klassisches deutsches Unternehmen, wie ein klassischer Handwerker, relativ oldschool am Anfang unterwegs, weil wir ja gar nicht so in diesem SaaS-Segment drin waren. Da mussten wir eine Menge lernen, zum Beispiel mit Google-Lösungen zu arbeiten, Office 365, andere Tools zu nutzen. Ich glaube, das hätten wir alles deutlich schneller haben können, wenn das ein anderes Setup gewesen wäre. Wahrscheinlich hätten wir auch in der Skalierung an der einen oder anderen Stelle eine andere Infrastruktur gewählt, ein anderes Setup vielleicht. Ja. Vielleicht würden wir, wenn wir es nochmal machen würden, würden wir da vielleicht ein bisschen anders an das Thema rangehen. Das ist halt bei uns alles recht organisch und recht schnell an der Stelle gewachsen, was alles Vorteile hat, hat aber natürlich auch Nachteile. Ne? Wenn du natürlich ein Venture Capital Case bist, hast du wahrscheinlich erstmal einen Head of Personal and whatever. Und bei uns war der Weg halt ganz anders. Wir sind halt eigentlich erst zu so einer Firma zusammengewachsen. Ne?
Okay. Hast du auch mal daran gedacht, aufzugeben oder hast du auch mal Zweifel am Produkt oder an dir selber während der ganzen Startup-Reise?
Ja, Zweifel würde ich jetzt nicht sagen. Ich meine, du kennst ja die Startup-Welt, das ist eigentlich ein Hoch und Runter die ganze Zeit. Also du gewinnst einen Vertrag mit der Barmaka oder einer AkzoNobel, wo der Sales-Cycle gefühlt 2 Jahre gedauert hat. Dann freust du dich und am nächsten Tag hast du natürlich wieder 3 Probleme, die du aus dem Weg räumen bist. Also eigentlich bist du den ganzen Tag dran, eher Probleme aus der Welt zu schaffen, anstatt irgendwelche Erfolge zu feiern. Also der Job macht mir einfach unheimlich viel Spaß und ich finde es halt einfach toll zu sehen, wenn du siehst, wie die Software halt weiterentwickelt wird. Wir haben jetzt vor kurzem eine Plantafel ausgerollt und da saß ich gestern mit dem Entwickler zusammen, wo er mir gezeigt hat, seine neuen Funktionen und Features. Wir haben gerade 2, 3 neue Schnittstellen, die jetzt in Kürze kommen und es ist einfach schön zu sehen, wie sich die Software weiterentwickelt und die Usability immer mehr steigt und wenn du dann natürlich auch positives Kundenfeedback bekommst, das macht halt Spaß und ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass der Job, den wir hier haben, recht abwechslungsreich ist. Und das Gleiche trifft in allen Bereichen zu, auch zum Beispiel im Sales. Ja? Das ist jetzt nicht so ein klassischer Bereich, wenn ich SaaS-Lösungen höre und Venture Capital, dann ist das dritte Wort, was ich höre, Callcenter. Ja? Das haben wir alles nicht an der Stelle und ich denke halt, wenn jetzt der 200.000. Lead auf meinen 20. Sales trifft, glaube ich nicht, dass das effizient sein kann. So ist halt unser Ansatz. Und ich glaube, dass die Sales-Leute, die bei uns bei Open Handwerk arbeiten, dass die einen recht abwechslungsreichen Job haben. Weil auf der Gegenseite ist ein Unternehmer aus dem Bereich Handwerk, Bau oder Service. Und jeder hat halt einen anderen Prozess. Und wir versuchen natürlich nicht über Feature-Dropping oder irgendwas unsere Lösung zu verkaufen, sondern eigentlich ist das ein Beratungsgespräch, wo wir dir als Handwerker zeigen müssen, wie du dein Problem mit unserer Software lösen kannst. Ne? Und ich glaube, das ist ein durchweg abwechslungsreiches Thema für alle, die halt arbeiten. Ne?
Okay, was sind denn deren Probleme im Detail und wie löst ihr die?
Ich denke, ganz, ganz oft ist es dieses Thema, was sie aktuell mit Papier lösen. Das sind Arbeitsscheine, die du bei uns digital unterschreiben kannst, die im Endeffekt umgewandelt werden können, die überall verfügbar sind. Also verlässt du die Baustelle, kann ich im Büro die Rechnung schreiben. Du fährst nicht 2 Wochen lang mit meinem Abnahmeschein oder mit meinem Stundenzettel spazieren. Das sind alles so die effizientesten Geschichten, die wir ganz schnell abbilden können. Oftmals sind es auch Orga-Themen, dass die Handwerksbetriebe ihre Mitarbeiter nicht richtig oder auf den Baustellen planen können, dementsprechend Aufträge nicht richtig verwalten. aufspalten können. Wir haben zum Beispiel eine Auftragshistorie in den einzelnen Mappen drin und die Mappen sind eigentlich dafür da, um von überall Informationen zu sammeln, dass du halt alles recht zentral hast, um das Büro zu entlasten und natürlich den Mitarbeiter draußen besser zu informieren. Ne? Und der Kunde, der zu uns kommt, der muss eigentlich einen gewissen Pain haben in seinem Workflow. Der merkt, ich habe zu viele Aufträge, ich finde nicht die entsprechenden Fachkräfte. Ich muss schaffen, dass jeder meiner Mitarbeiter am Tag vielleicht einen Auftrag mehr abarbeiten kann oder auf bessere Quadratmeter oder über eine bessere Orga zu mehr Output kommt. Das sind die am meisten zu uns kommen. Und vereinzelt hast du dann welche halt, die wirklich aus dieser Schere-Stein-Papier-Welt kommen, so wie wir das nennen. Das ist halt Excel, Word und ähnliches. Und dann hast du natürlich auch viele, die aus der klassischen On-Premise-Welt kommen, weil sie halt vielleicht ein günstigeres Bezahlmodell suchen und in der Regel aber Mehrwert im Workflow. Wir sind halt der Meinung, dass eine Rechnungssoftware kann toll rechnen, das machen sie seit 20, 30 Jahren, aber ich glaube, das Geld verdienst du in dem Workflow und nicht im Rechnungswesen. Ne? Da geht die Entwicklung, glaube ich, hin und die Kunden, die das verstehen, werden in dem Bereich, glaube ich, auch deutlich besser. Ne?
Und wie findet ihr eure Kunden? Macht ihr das nur über den Sales oder habt ihr auch Marketing?
Wir haben einen recht, recht starken Presseverteiler, würde ich sagen. Und wir haben das große Glück, dass gerade Redakteure, Handwerks- und Baumagazine über Digitalisierung und über Tools dementsprechend gerne berichten. Wir haben in dem Bereich Best-Practice-Beispiele aus verschiedensten Gewerken. Wir sind gewerkeübergreifend. Darüber generieren wir natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit, nennen wir es mal Touchpoints, die wir dadurch halt setzen. Ein anderer Teil ist natürlich durch die Partner, wobei wir von keinem der Partner eine gewisse Abhängigkeit haben. Also ist natürlich auch schwer, wenn du mit einem Konzern zusammenarbeitest, haben die natürlich auch andere Prioritäten, als dich als Startup da mit Leads zu versorgen an der Stelle. Und der Rest ist halt wirklich organisch. Wir haben Empfehlungsmarketing, was wir so ein bisschen jetzt angefangen haben an der Stelle. Handwerker empfehlen Handwerker, haben wir vor kurzem jetzt losgetreten an der Stelle. Und jetzt fangen wir halt auch wirklich mit Werbemaßnahmen halt an. Und natürlich jetzt in der aktuellen Zeit sind wir wieder auf der einen oder anderen Messe, wobei die Messe gar nicht so wichtig ist, um Kunden zu gewinnen. Es ist halt, wie gesagt, auch eher so ein Touchpoint, dass wir dort auf Kunden und Handwerker treffen, die uns schon mal irgendwo in irgendeinem Rahmen gehört haben.
Okay, und jetzt wollt ihr auch mit Online-Marketing anfangen, hast du gesagt. Was werden da eure Channels dann sein? Wo ist der Handwerker unterwegs, frage ich mich gerade.
Ja, bisher waren wir sehr stark im Bereich Instagram unterwegs, ein bisschen Facebook. Das werden wir natürlich jetzt mit Werbung versuchen. Natürlich werden wir im Bereich Google AdWords gehen. Da müssen wir halt hingehen. Da waren wir bisher organisch recht gut. Jetzt wollen wir das natürlich noch ein bisschen pushen mit der einen oder anderen Kampagne. Im Bereich Social Media, das machen wir halt auch. Aber da ist es halt manchmal auch eher so eine Markenbildung, würde ich fast schon sagen. Denn ja. Erstens, Software ist jetzt nicht der spannendste Markt für Social-Media-Kanäle. Und wenn du dir dann noch Handwerk und Bau anschaust, gibt es tolle Geschichten. Aber das in Kombination mit Software kann halt auch recht schnell recht undankbar werden. Und da haben wir halt auch teilweise das Problem, dass du dann teilweise auch nicht die Entscheider vor Ort hast. Ne? Da hast du vielleicht den ein oder anderen Gesellen oder Lehrling, der vielleicht irgendeinen Kanal pflegt, aber jetzt nicht unter Umständen vielleicht nicht den Entscheider. Da gibt es die ein oder andere Kampagne, die vielleicht da vielversprechend sein kann. Aber das testen wir halt gerade so ein bisschen aus. Ne?
Okay, verstehe. Und wie viele Handwerker nutzen derzeit deine App?
Wir haben aktuell über 1000 Betriebe online. Das sind halt, wie gesagt, ursprünglich waren es halt eher die Kleinen. Aktuell liegen die alle so zwischen 5 bis 20 Mitarbeitern. Und es ist halt wirklich gewerkeübergreifend. Und das finde ich halt auch recht smart. Es hat sich am Anfang nicht irgendwas herauskristallisiert. Also wir selber sind ja Malermeister-Fachbetrieb, der es als erstes in der Nutzung hatte. Also dachten wir, könnte das ein Fokus werden. Wir haben momentan sehr, sehr viel SAK. Sehr, sehr viel Elektro, ganz, ganz viele Solarinstallateure an der Stelle. Und was halt auch ein bisschen verwunderlich ist, wir haben ganz, ganz viel aus dem Bereich Holz, Tischler, Schreiner und ähnliches. Woher kommt's? Eigentlich haben die ja ihre CAD-Programme und ähnliches, aber die brauchen anscheinend ihre Mappen, um dort dementsprechend ihre Aufträge, ihre Anfertigung etc. zu dokumentieren. Ne? Und manchmal ist das halt ein ganz komischer Ansatz, weil die Prozesse halt so unterschiedlich teilweise sind. Ne? Und teilweise hast du dann einen Handwerker, der vielleicht unsere Lösung in ganz anderen Bereichen nutzt oder auf einem ganz anderen Weg, an dem wir ursprünglich gar nicht gedacht haben. Ne?
Verstehe. Und wie seid ihr oder wie habt ihr euer Pricing erarbeitet?
Pricing ist ein ganz spannendes Thema. Wir haben das Ganze ursprünglich sehr modular gehabt, haben dann aber gemerkt, dass der Handwerker dieses modulare Thema nicht versteht. Also zum Verständnis, Jahre zurück hat unsere Software mal 12,50 Euro gekostet in der Vollversion. Und dann haben wir überlegt, wie soll ich denn eine Messe refinanzieren, wenn meine Software 12,50 Euro für Nutzer kostet im Monat. Ne? Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch Modelle Richtung Zeiterfassung, da lagen wir bei 1-2 Euro. Wir haben aber gemerkt, dass der Handwerker für Software nicht so affin ist und dieses Pricing unter Umständen gar nicht versteht. Wir haben uns dann für so ein All-In-Pricing entschieden, so nach dem Motto, du bezahlst bei uns pro Seat oder pro Lizenz an der Stelle und hast im Endeffekt alles damit drin. Sei es jetzt die App draußen, sei es jetzt die entsprechenden Module, die ich vorhin vorgestellt habe. Und seitdem ist es halt deutlich einfacher. Wir haben früher oft erlebt, dass der Handwerker als Geschäftsführer vielleicht sich eine Vollversion geholt hat und ein Mitarbeiter eine sehr, sehr abgespeckte Version. Dann hat er sich natürlich gewundert, dass irgendwelche Informationen oder Daten beim Handwerker draußen nicht ankommen. Ja? Und das haben wir ganz gut ausgehebelt durch dieses All-in-One-Modell.
Okay, verstehe. Und wie lange bleiben bei euch die Kunden? Habt ihr oder wie sind eure Absprungsraten?
Ich denke, wir haben einen recht hohen Lock-in-Effekt. Einerseits, weil wir halt alle Prozesse abbilden, die komplette Wertschöpfungskette. Und durch die Schnittstellen, die wir halt auch anbieten, ist das natürlich auch nochmal eine Vernetzung. Und wenn der Handwerker jetzt in eine andere Welt will und mit Schnittstellen zum Beispiel arbeitet und den kompletten Workflow will, wird er natürlich draußen im Markt nicht so viele Lösungen oder so gut wie keine finden, die halt so ein großes Portfolio hat an Inhouse-Lösungen plus entsprechende Schnittstellen. Ne?
Okay, und die deine Sales-Maßnahmen, die du jetzt hast, die konzentrieren sich dann wirklich auf die Leads, die quasi reinkommen über euer PR-Marketing etc. pp. Und über eure Partner. Und dann geht quasi euer Sales diese, ich sag mal, zumindest in einer gewissen Form vorqualifizierten Leads dann an oder macht ihr auch Cold Calling?
Cold Calling haben wir bisher gar nicht. Glücklicherweise, ich glaube, das ist für unseren Sales eine recht schöne Situation. Wie gesagt, wir haben ja den einen oder anderen Piloten gemacht. Ich glaube, Cold Calling im Handwerk ist ziemlich undankbar. Hat damit zu tun, ich erreiche ja vielleicht gar nicht den Entscheider. Der Handwerker ist vielleicht auf der Baustelle. Ich lande, wenn ich Glück habe, vielleicht beim Kollegen oder der Kollegin im Büro. Ob da was zurückkommt, weiß ich nicht. Ich glaube, dass der Handwerker, der sich für unsere Lösung entscheidet, einen gewissen Schmerz haben muss. Der muss mit irgendwas unzufrieden sein. Der muss merken, dass irgendwas in seinem Betrieb nicht läuft. Der muss merken, dass er vielleicht mit digitalen Tools besser werden kann. Ansonsten macht das Ganze, glaube ich, keinen Sinn. Und diese Bedarfsanalyse oder die Vorqualifikation, wie du gesagt hast, ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Fall. Also wir haben das durchgespielt mit einem Partner, der halt unbedingt einem Handwerker eine Demo geben wollte. Und der konnte nicht verstehen, dass dieser Handwerker diese Demo nicht haben wollte. Ja? Und dann hieß es halt, die Demo ist doch kostenlos, guckst dir doch an. Und wir haben gesagt, das hat halt keinen Sinn. Also wir wollen nicht die Zeit der Handwerker verschwenden. Genauso wenig müssen wir unser Sales halt auch effizienter gestalten. Wir setzen halt komplett auf dieses Inbound-Thema. Ja? Wir sind jetzt in dem Schulungs-Academy-Programm der Axo Nobel. Wir versuchen selber in dem Bereich das ein oder andere Webinar jetzt anzubieten. Und das dicke Brett, was wir halt auch haben, das habe ich letztens auch gehört in einem Podcast, wo es um E-Commerce-Tools ging. Der große Betrieb, der hat Prozesse. Ja? Der große Betrieb hat eine IT-Abteilung, eine Digitalisierungsbeauftragten. Aber der kleine Handwerker, der relativ schnell gewachsen ist in den letzten 1, 2, 3 Jahren aufgrund der Auftragslage, der jetzt vielleicht Richtung 5 bis 10, 20 Leute läuft, der hat vielleicht noch nicht das richtige betriebswirtschaftliche Verständnis. Der hat vielleicht nicht diese saubere Orga oder diese Prozessstruktur. Ja? Und da ist es natürlich auch eine Sensibilisierung. Warum macht denn Open Handwerk für dich Sinn? Nicht nur um Leute zu planen, sondern nur um Rechnung zu schreiben, sondern es ist ja noch ein viel größeres Thema. Es hat ja auch mit Skalierung zu tun. Ja? Und wir haben sehr, sehr viele erfolgreiche Handwerker, die gefühlt jeden Monat bei uns Lizenzen nachkaufen, weil sie halt neue Mitarbeiter rekrutieren, was im Handwerk und Bau auch nicht das einfachste Thema ist. Und da merkst du halt, die haben halt ein ganz anderes Mindset. Ne? Die gehen halt ganz anders an das Thema ran, viel unternehmerischer an der Stelle und versuchen viel mehr zu planen. Und viele Handwerker wollen sich mit dem Thema gar nicht so intensiv beschäftigen und die müssen wir natürlich auch irgendwie abholen und für das Thema sensibilisieren.
Okay, also würdest du sagen, dass vielen gar nicht bewusst ist, was deren eigentliches Problem ist, um zu skalieren? Also die sagen, okay, ich möchte gerne skalieren, ich möchte gerne mehr Kunden, mehr Umsatz, ich möchte größer werden und vielleicht ist in deren Bewusstsein jetzt gerade, dass sie nicht genug Kunden haben, das Problem und ihr führt sie dann daran, dass sie durch eine Software zum Beispiel dann besser skalieren können, indem sie ihre Prozesse dann skalierbar machen.
Ja. Also Kunden, denke ich, ist aktuell gar nicht das Problem. Das Problem, was auch unsere Kunden haben, ist wirklich eher auf der Recruiting-Seite, dass die halt zu wenig gute Bewerber bekommen, definitiv. Aber das ist das, was du halt sagst, wenn du dir halt, wie gesagt, irgendwann den Markt anschaust, wie werden Handwerker und Bauunternehmen zukünftig an Geschäfte rankommen, ja? Dann wird halt nicht der beste Handwerker die besten Aufträge bekommen, sondern es wird der sein, der am besten halt sichtbar ist an der Stelle. Ne? Und diese Prozessgeschichte, die wir halt bei uns in der Valovapor umgesetzt haben, das muss nicht immer Open Handwerk sein. Das können auch ganz rudimentäre Geschichten sein. Also Beispiel, wir haben eine Vorgabe, wenn die Leute auf Montage sind, bis zu welchem Budget, über welche Plattform buchen wir den Hotels. Wir haben Tankkarten-Arrangements mit einer Aral-Gruppe an der Stelle, damit wir wissen, jeder Mitarbeiter, der durch Deutschland fährt mit einem Fahrzeug von uns, kann an diesen Tankstellen bezahlen, ohne Bargeld in die Hand zu nehmen. Warum? Weil das Letzte, was der Handwerker will, Reisekosten produzieren, geschweige denn Reisekosten abrechnen. Ne? Die Leute arbeiten bei uns mit einem Vorschussmodell. Das bedeutet, die haben immer Cash von uns, wenn sie mal was auslegen müssen. Wir versuchen natürlich, diese Auslagen für den Handwerker so gering wie möglich zu halten durch Rahmenverträge. Ne? Das sind jetzt Sachen, die in erster Linie nichts mit Software zu tun haben. Wo es aber um Prozess geht. Ne? Und dann fängt natürlich Skalierung an. Bei 2 Mitarbeitern ist das alles überschaubar. Habe ich irgendwann 10 Fahrzeuge draußen, kannst du dir ja vorstellen, wie groß der Buchhaltungsaufwand ist, wenn jeder seine Aral, BP und weiß ich was halt Rechnung einreicht. Ne?
Mhm, verstehe. Also ihr geht quasi über die Software hinaus und beratet die Handwerker auch in weiteren Prozessoptimierungen.
Das ist unsere Idee. Wir wollen dem Handwerker, also wir machen Software, aber ich glaube, wir denken dieses Software-Thema halt neu. Ne? Also wir haben dort zum Beispiel Funktionen drin. Wir haben einen Auftrags- oder einen Angebotsbereich, wo wir Angebote erstellen. Wir haben halt angefangen, eine automatische Angebotsverfolgung reinzubauen. Daraus, dass wir uns geärgert haben, bei uns in unserem Handwerksbetrieb, dass Personen, das war zu einer Zeit, als Angebote noch kein Geld gekostet haben zum Beispiel, dass Personen auf Angebote nicht reagiert haben. Die haben vielleicht Angebote gesammelt für eine Vergleichbarkeit oder whatever. Und wir haben dann irgendwann gesagt, jetzt nerven wir die mal mit einer Angebotserinnerung. Daraus ist natürlich entstanden, dass unsere Kunden sagen, alleine mit eurer Angebotserinnerung kann ich schon genug Geld verdienen, um eure Lizenz zu bezahlen und mein Büro wird entlastet, weil es telefoniert sowieso keine Bürokraft einem Auftrag gefühlt hinterher, weil die gar nicht die Kapazitäten und Zeit haben. Ne? Und das sind Geschichten, in dem Fall ist es Open Handwerk, aber ganz oft sind es halt auch Prozessgeschichten am Rande. Wir wollen einfach dem Handwerker zeigen, dass er dieses große Bild halt an der Stelle sieht. Ne?
Ja, und eure Ideen für neue Funktionalitäten, ist das wirklich, dass ihr das hauptsächlich aus eurem eigenen Betrieb generiert oder sind da auch viele eure Salespersons mit drin, die euch dann wichtige Hinweise geben, wo Kunden sie nochmal auf ein spannendes Thema gebracht haben oder wie bewertet ihr neue Ideen für Funktionalitäten?
Spannender Ansatz, es ist halt so, wenn du mit Handwerkern redest, versucht natürlich sich jeder eine perfekte Welt zu bauen, was ich komplett nachvollziehen kann an der Stelle. Wir unterscheiden da eigentlich eine Nice-to-have-List und eine Must-have-List an der Stelle. Bedeutet, wenn wir merken, 5, 8, 10 kommen mit der gleichen Funktionalität, das muss nicht unbedingt ein Feature sein, das kann auch eine Verbesserung in der Software sein, dann schauen wir da genauer hin. Ansonsten hast du aber halt auch eine Nice-to-have-Liste, wo halt auch irgendwelche Ausreißer kommen an der Stelle. Ich denke, dass wir am Anfang sehr, sehr stark uns an die Valovapor gehalten haben, bedingt natürlich, weil wir konnten es im Worst Case auch schön drehen, weil wir es für uns bauen. Ja? Ich glaube, die Zeiten sind jetzt vorbei, denn die Funktionen, die wir jetzt gerade bauen, umsetzen, die in Kürze kommen oder die Features oder die Schnittstellen, sind gar nicht mehr so auf die Valovapor ausgerichtet. Beispielsweise haben wir Fintech-Lösungen drin. Du kannst vorne deinen Wareneingang finanzieren und hinten ein Factoring draufsetzen. Da haben wir 2 Partner, für den einen Bereich sogar eher 2 Partner vorne, womit ich Ware finanzieren kann und hinten ein Factoring-Anbieter. Was bedeutet das? Ich wachse als Handwerksbetrieb. Ich kann mein Material nach 90 Tagen bezahlen, habe nach 30 Tagen deinen Bad saniert und bekomme mein Geld sofort über meinen Factoring-Anbieter. Ne? Wir bauen also Fintech-Themen rein, die dir ein Cashflow-Management oder dein Cashflow dementsprechend optimieren. An der Stelle ist es halt so, dass wir halt sagen, wir als Valovapor benötigen die Funktion gar nicht, aber wir könnten uns vorstellen, dass das viele spannend finden. Wir haben Schnittstellen zu einer Proven Expert, dass ich sagen kann, wenn einer draußen eine Baustelle bearbeitet hat, kann ich automatisch eine Bewertung mehr für die Baustelle holen, um einfach digital sichtbarer zu werden. Ne? Und so entstehen halt die Geschichten, was wir jetzt so in der Pipeline haben. Je nachdem, wann du unser Podcast hier veröffentlichst, sind natürlich Bezahlmethoden. Wir wollen Bezahlung auf der Baustelle möglich machen. Wir sind an der Schnittstelle dran, die kurz vor Veröffentlichung ist, die Richtung Zapier geht, damit ich mich mit noch mehr Lösungen vernetzen kann. Wir haben jetzt eine Plantafel ausgerollt und fangen jetzt sogar auch an, die ein oder andere Schnittstelle umzusetzen mit Softwarepartnern aus dieser Handwerker-App-Welt, die vielleicht einen Teil unseres Produktportfolios abbilden, aber vielleicht kein Rechnungswesen haben, keine Lagerverwaltung etc. Und dann wirkt das trotzdem ergänzend. Und daraus, glaube ich, ist das der richtige Sprung oder der richtige Weg Richtung Plattform mit einem hohen Grad an Umsetzung in-house, weil viele, die halt auch Open Handwerk hören und hören 20 Schnittstellen, dann fragen die sich, was macht ihr denn noch in-house? Naja, wir machen schon ein dickes Umfeld an Modulen, aber das, was andere eigentlich besser können, versuchen wir eigentlich in der Regel zu vernetzen.
Okay, verstehe. Und in dem Tech-Bereich, wenn wir gerade schon von lauter Schnittstellen sprechen, du hast ja schon gesagt, du hast 4 Entwickler. Ist es für dich als Startup schwierig, Entwickler zu finden in Berlin im Moment? Und ist es der Sind die Entwickler der Grund, warum ihr nach Dortmund geht? Oder sind es auch andere Fachkräfte?
Der Standort Dortmund hat sich ganz spannend entwickelt. Wir hatten schon seit längerer Zeit einen Product Owner, der aus NRW kommt. Wir haben dann, wie gesagt, jemanden im Backoffice eingestellt und einen Head of Support. Der Head of Support und das Backoffice kommen halt zufälligerweise aus Dortmund. Und auf einmal finden wir halt mehrere Leute aus der Region. Unsere Head of Marketing kommt aus Wuppertal. Ein anderer Kollege im Support kommt auch dementsprechend aus Dortmund. Und jetzt hat sich dort relativ schnell so ein kleiner Hub von uns halt entwickelt. Wir sind dort in so einem Coworking Space, wo wir zwei Büroräume halt gemietet haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das da sogar noch wachsen wird. Ne? Aber wir merken halt generell auch in Berlin, wir sitzen halt, wie gesagt, in den Hackischen Höfen, wir versuchen schon so eine Remote-Kultur einzuführen. Mhm. Also Remote Deutschland ist natürlich ein bisschen smarter. Wir haben jetzt den ersten Kollegen aus dem Sales, der sogar ins Ausland geht für einen gewissen Zeitraum. Schwierig ist immer nur, wie kriegen wir das Onboarding hin, gerade im Bereich Sales und gerade im Bereich Support, weil es halt doch eine mächtige Software mittlerweile geworden ist. Wenn wir dann aber wissen, dass wir die Leute ins Rennen bekommen haben, in die Fachlichkeit, in die Nutzung an der Stelle, dann finden wir diese Remote-Themen halt auch recht smart. Ne?
Okay, also funktioniert gut mit dem Thema Remote. Wann habt ihr damit angefangen?
Corona-bedingt natürlich. Wir hatten das große Glück, dass wir die Messen nicht wirklich vermisst haben. Wir hatten zu dem Zeitpunkt mal die Messen analysiert und haben gemerkt, die Kunden, die wir auf Messen gewonnen haben, waren wirklich überschaubar. Es ist wirklich so ein Online-Thema. Also der Handwerker, der uns kauft, in der Regel wird er oder muss er uns online irgendwie finden. Ansonsten alles andere ist halt so ein bisschen Touchpoint oder Beiwerk an der Stelle. Und zu Beginn von Corona haben wir wirklich von heute auf morgen unser Thema halt umgesetzt. Wir hatten das große Glück, dass die meisten Lösungen, die wir halt nutzen, wir benutzen zum Beispiel im Hintergrund einen HubSpot, unsere Lösung in der Cloud. Wir benutzen für Projekte halt eine Asana. Wir haben eine Google Workstation in der Geschichte. Also wir hatten das große Glück, dass wir wirklich von heute auf morgen alles auf Remote umstellen konnten.
Okay, verstehe. Und welche Programmiersprachen verwendet ihr?
Wie gesagt, da müsstest du dich mit unserem CTO nochmal zusammensetzen. Da bin ich null in der Welt unterwegs. Da habe ich geringes technisches Verständnis, muss ich ehrlicherweise sagen.
Sehr gut, dann mache ich nochmal eine Tech-Folge mit deinem CTO.
Ja, wir haben das große Glück, dass wir mit den vier Leuten, die wir haben, halt wirklich gut unterwegs sind an der Stelle. Und das war ja auch mal so ein Risiko. Wenn du Bootstrap bist, du hast nur einen Entwickler, bist du natürlich immer in einer gewissen Abhängigkeit. Das haben wir alles recht aufgebrochen. Und ich würde sagen, die vier, die wir haben, die sind ein Kernteam an der Stelle. Ja, das bedeutet auch, die haben auch sehr umfangreiches Know-how. Jetzt merken wir halt, wie kriegen wir das IT-Thema skaliert? Das ist halt auch ein Thema für sich. Ja? Techies sind halt alle sehr, sehr speziell in ihrer Arbeit. Ich glaube, wir haben da einen ganz guten Mix aus alte Welt und aus neue Welt, was für unser Produkt, glaube ich, perfekt ist. Ja? Aber wir müssen halt überall einen haben, der die Mütze auf hat, damit das ganze Thema skalierbar wird. Wo es jetzt ganz gut geklappt hat, ist natürlich auf Produktseite. Da haben wir einen Head of Product. Im Marketing haben wir auch Head of Marketing. Wir haben natürlich in der IT einen CTO. Aber der sagt natürlich auch, wenn wir jetzt unsere Entwicklerzahl verdoppeln würden, weiß ich halt nicht, ob die Performance 1:1 mitgehen würde. Das ist halt so ein Punkt, was ich auch bei anderen Lösungen sehe, die halt sehr, sehr viele Entwickler haben, wo du dir denkst, so viel auf die Straße kriegen die halt unter Umständen auch nicht. Also es ist nicht so einfach an der Stelle.
Ja, es ist ein schmaler Grat und schwierig zu schauen, ob wann sich diese Skalierung dann lohnt. Wie sieht denn die Zukunft aus von Open Handwerk? Was sind die nächsten Schritte von euch? Wo geht ihr jetzt hin? Du hattest mit den Schnittstellen schon angedeutet. Gibt es noch weitere Themen, die jetzt kommen?
Ja, wir versuchen ja aktuell, wie gesagt, auch neben den Handwerkern auch die Industrie abzuholen. Das Spannende vielleicht an unserer Geschichte ist, dass jeder Zweite, der an unsere Software kommt, nach Beschaffung fragt. Relativ logisch, der Handwerker, der 30 Jahre lang in seinem Elektro-Großhändler-Geschäft einkauft, der wird nicht von heute auf morgen E-Commerce betreiben. Wenn der aber einmal unser Mindset bekommen hat, wie funktioniert es in der Cloud, wie wichtig sind Prozesse, Abwicklung und Ähnliches, dann fragt jeder Zweite nach Beschaffung. Das bedeutet, wir kriegen darüber halt einen entsprechenden Kontakt zu Herstellern und Händlern. Teilweise nehmen uns die Handwerker mit in den Bereich. Teilweise kommen die Händler und Hersteller proaktiv auf uns zu, weil wir natürlich in unserer Software eigentlich eine Eintrittskarte für den Handwerker, für die Industrie ins Handwerk an der Stelle sind. Das macht die Sache recht smart. Ich glaube, dass wir uns zu einer Plattform entwickeln, aus der du halt eine Menge von anderen Schnittstellen und Apps und Microservices vielleicht steuern kannst und bespielen kannst. Und da ist natürlich ein Hersteller und ein Händler für Handwerk und Bau ganz essentiell. Aber wir glauben, es geht sogar noch einen Schritt weiter, dass irgendwann auch die Auftragsseite Interesse daran finden könnte. Also der Hausverwalter, der jetzt zu wenig Handwerker hat, könnte vielleicht irgendwann Aufträge über Open Handwerk ausspielen, weil wir haben eine saubere Dokumentation. Somit kriegt der Handwerker, kriegt der Hausverwalter eine bessere Qualität. Und das, was heute unsere Auftragsakte ist, kann theoretisch morgen eine Schadensakte beim Versicherer sein und übermorgen vielleicht auch eine Mieterakte beim Verwalter. In die Richtung geht das halt. Ne?
Spannend, da könnt ihr euch ja echt sehr breit noch vertikalisieren und noch breiter aufstellen. Natürlich, also ich finde das auch einen smarten Ansatz, über die Hersteller und Großhändler zu gehen. Die haben ja vielleicht auch ein Interesse daran, ihre Produkte anzubieten über euch und für euch ja vielleicht nochmal ein Geschäftsmodell da auch nochmal einen kleinen Teil mitzunehmen von den Aufträgen.
Ja, was an unserer Stelle vielleicht ganz spannend ist, wenn du dir anschaust, den Markt halt anschaust, du hast viele, gerade im Bereich, wenn du das jetzt Contech oder PropTech zum Teil halt auch nennst, ja, dann kommen die halt von der Großbaustelle. Das heißt, wir wollen den Generalunternehmer gewinnen, wir wollen die Großbaustelle gewinnen und dann rollen wir es halt irgendwie runter. Und dann haben wir vielleicht irgendwann eine BIM-Lösung und irgendwann muss der Handwerker es verstehen. Wir glauben, der Weg ist da ein bisschen anders. Der Handwerker muss erstmal, der braucht eine digitale DNA oder auch ein digitales Mindset. Wenn er das nicht bekommt, wird er die Signale von oben halt nicht verstehen. Und der Handwerker, der halt aus uns oder in unsere Welt kommt, der hat einen eigenen Kundenstamm, der war noch nie Nachunternehmer, der war noch nie auf einer Großbaustelle. Ne? Und das ist halt ein recht gesunder Ansatz, wie wir halt von klein Richtung groß wachsen und skalieren, während die anderen vielleicht von oben kommen und versuchen halt auszurollen. Ne? Und ich glaube, da ist unser Ansatz vielleicht der smartere, weil der vielleicht auch nicht mit so viel Budgets in der Kundenakquise benötigt wird. Und ich glaube, hinten raus ist das der gesündere Ansatz, lieber in die größere Organisation reinzuwachsen.
Okay, und wie wirst du die nächsten Schritte finanzieren, die du jetzt vorhast?
Wir haben einen positiven Cashflow durch unsere Monetarisierungsstrategie. Wir haben Monetarisierungsmöglichkeiten über 1, 2, 3 Jahre. Es gibt die verschiedensten Finanzierungsmodelle mittlerweile auch für eigenfinanzierte Startups. Ich denke mal, das, was wir 2018, 2019 gemacht haben, ja, war viel riskanter im Nachhinein. Warum? Wir mussten das Thema aus anderen Quellen halt querfinanzieren. Ja. Wir hatten damals vielleicht noch nicht die MAAs oder ERAs, die wir vielleicht heute haben. Und eigentlich haben wir finanzierungstechnisch keine Probleme. Ne? Der Punkt ist halt eher, wo finden wir halt gute Leute? Das ist halt eher das Problem, weil wir vielleicht teilweise auch nicht die Gehälter bezahlen können, die du vielleicht in Berlin bekommst, wenn dort Startups nach Leuten suchen mit Venture Capital in der Hinterhand. Ne?
Ja, wenn du jetzt das 10-fache Budget hättest, was würdest du dann tun?
Wenn ich das 10-fache Budget hätte, klar, wir würden klassische Geschichten alles ganz anders skalieren an der Stelle. Ja, wir könnten ganz andere Modelle fahren im Bereich Freemium, im Bereich Marktgewinnung an der Stelle. Wir sind halt aktuell, wie wir jetzt unterwegs sind, wir müssen halt immer schauen, dass wir mit Marge unterwegs sind, was eigentlich gar nicht so ungesund ist hinten raus. Aber wir haben vielleicht dadurch nicht die Geschwindigkeit, die wir sonst hätten. Wir haben bei einer Statistik mitgemacht, das war, glaube ich, für 21 war das, da wurden wir zu den Top 500 SaaS-Lösungen irgendwie gewählt mit einem Wachstum von 220% an der Stelle. Ja. Ich glaube, wenn wir Free Capital an der Stelle hätten, könnten wir in ganz, ganz andere Bereiche gehen. Wir könnten dieses Portfolio, was wir haben, deutlich breiter halt an der Stelle spielen. Ne. Wir haben gefühlt jetzt immer gefühlt 100 Baustellen, weil du hast eine Zeiterfassung bis ins kleinste Detail, eine Dokumentation, ein Rechnungswesen. Wir könnten halt mit mehr Geld da einzelne Teams draufsetzen. Wir könnten an der einen oder anderen Geschichte vielleicht gar nicht eine Schnittstelle bauen, sondern Sachen selber in-house abbilden, was wir aktuell halt nicht machen. Beispielsweise haben wir eine exklusive Kooperation mit einer Lagerverwaltung, die wir bei uns angedockt haben. Wir hätten gar nicht die Manpower, geschweige denn das Know-how, das Kapital, sowas halt in-house umzusetzen. Mit dem entsprechenden Geld könnte man sich halt so eine Geschichte halt auch überlegen. Ne?
Okay, sehr spannend. Mit welchen Venture-Capital-Gebern hast du dich denn schon mal auseinandergesetzt oder hast du schon mal versucht, Venture-Capital zu bekommen?
Nein, also das Gute bei uns ist, du wirst draußen von uns kein Pitch-Deck an der Stelle finden. Also wir haben hier nicht irgendwelche Pitch-Decks durch die Gegend gesendet. Die meisten Venture-Capital kommen halt proaktiv eher auf uns zu. Aber wie gesagt, ich glaube, auch wenn es eigentlich als Venture-Capital-Case ganz gut passen würde, ist unsere Philosophie, ich glaube, dass das wollen wir halt nicht, weil wir halt nicht dann nur noch am Raisen sein wollen. Also wir haben eine Zeit lang mal versucht, die Mitarbeiterzahl hochzuschrauben und wir haben halt gemerkt, dass wir dann Qualitätsverluste halt haben. Also wir sind Stand heute nicht in der Lage, 10 Leute im Monat zu onboarden, geschweige denn die passenden 10 Leute zu finden. Ja? Und das, was ich halt draußen im Markt sehe, sind halt Skalierungsmaßnahmen, oftmals über den Personalstamm, vielleicht jetzt aufgrund der aktuellen Situation, vielleicht auch die ein oder andere Freisetzung. Aber ich glaube, dass das halt nicht effizient funktionieren kann. Deswegen passt der Case halt nicht so gut für uns. Und wenn du dir halt die Leute anschaust, die in unser Segment investieren, und jetzt sagen wir mal ganz knallhart eher Handwerker-Software, Bausoftware, vielleicht kann man da auch noch die ein oder andere App reinnehmen. Dann ist das auf einem Wege natürlich der ein oder andere Stratege. was natürlich smart sein kann, weil du natürlich dann auf ein Segment vielleicht einen Haken dahinter machen kannst. So war unsere Überlegung mal vor Jahren, aber dazu kam es an der Stelle halt nicht. Und der andere, der auf uns zukommt, ist natürlich eher PE getrieben. Das sind dann klassische Softwarehäuser, die vielleicht von PE aufgekauft wurden, sowas wie Open Handwerk vielleicht als Add-on sehen würden, Unternehmen aus dem Ausland, die vielleicht einen Footprint in Deutschland benötigen. So eine Geschichten finden wir da halt teilweise spannender. Aber der Punkt an der Geschichte ist halt auch, wenn ein Investor diesen Markt und dieses Segment versteht, dann habe ich den Eindruck, dann macht er das Standalone. Und das ist ein bisschen anders als der klassische Venture Capital Case. Also wenn einer, das hast du jetzt auch an den Finanzinvestoren gesehen, die in den Bereich reingegangen sind, die das verstehen, sagen, eigentlich wollen wir es alleine machen. Und wenn möglich, legen wir eine Holding auf, versuchen da ein bisschen Geld einzusammeln oder Geld reinzustecken. Aber eigentlich wollen wir keine anderen VC oder PE als Co-Investoren. Den Eindruck habe ich halt im Markt aktuell. Ne? Mhm.
Habt ihr in Dortmund noch einen eigenen Unternehmenssitz angemeldet oder seid ihr hauptsächlich dann in Berlin unterwegs?
Aktuell sind wir hauptsächlich in Berlin unterwegs, aber wir sind gerade halt am Prüfen, wenn das so in Dortmund weitergeht, ob wir das dann halt vielleicht auch Standalone da dementsprechend ausrollen. Ne?
Okay, verstehe. Okay, super. Dann sind wir auch schon fast am Ende des Podcasts. Vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Ich habe jetzt noch ein paar kurze, schnelle Fragen an dich. Wer ist denn dein Vorbild?
Vorbild tue ich mich wirklich, wirklich schwer an der Stelle. Ein richtiges Vorbild an der Stelle habe ich eigentlich gar nicht. Also bezüglich Software, was wir machen, wir schauen uns bei anderen Lösungen aus anderen Segmenten die ein oder andere Innovation ab. Das machen wir schon an der Stelle, aber ein konkretes Vorbild in dem Bereich haben wir nicht.
Okay, hast du einen Mentor?
Mentor würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke, dass wir aus der Handwerkswelt den einen oder anderen haben. Wir haben ein großes Netzwerk an der Stelle. Ja? Und ich glaube, Mentor würde ich jetzt nicht sagen, aber wir haben in den letzten Jahren gelernt, dass es manchmal ganz gut ist, auch ein bisschen mehr zuzuhören. Ich glaube, das sind so eher, wir bekommen dann sehr, sehr viele Impulse, aber einen klassischen Mentor an der Stelle haben wir nicht.
Was sind deine Quellen des Wissens? Wo informierst du dich über all dem, was du für dein Geschäft brauchst?
Quellen des Wissens ist ein spannender Hinweis, denn man wird ein bisschen betriebsblind bei dem Thema, was man macht. Ne? Also wir sind halt da sehr in unserer Bubble unterwegs im Bereich Handwerk in Kombination mit Software. Wenn ich mir anschaue, was ich mir am meisten anschaue, theoretisch, sage ich mal, schaue ich mir Startups oder Scale-Ups im Bereich Handwerk und Bau in anderen Märkten an. Weil da kann man ableiten, wo unser Markt halt vielleicht irgendwann hingeht. Ja, also beispielsweise, wenn du dir in Europa Gedanken machst, sind da die Skandinavier recht weit vorne in SaaS-Lösungen. Ich schaue mir gerne Startups im Bereich SaaS aus den Vereinigten Staaten halt dementsprechend an. Da ist zum Beispiel eine Procore, die mittlerweile bei einer Milliardenbewertung ist, wo man sich innovative und spannende Ideen manchmal an der Stelle holen kann. Ich glaube, das sind so die Quellen am meisten, wo wir halt Ideen auch so ein bisschen schöpfen. Ne? Und versuchen das dann in unsere Welt so ein bisschen zu adaptieren.
Was motiviert dich?
Ja, was motiviert mich? Ist eine berechtigte Frage. Das ist ja auch die Frage, wie kommt man dahin, so viel Zeit in dieses Thema halt zu investieren? Ich glaube, jeder Tag ist irgendwie anders an der Stelle und wir wollen einfach eine perfekte Lösung bauen. Wir wollen halt, dass wir zufriedene Kunden haben und wir wollen das ganze Thema so groß gestalten, dass es wirklich halt eine Plattform wird. Ich glaube, da sind wir auf einem ganz, ganz guten Weg. Dafür, dass wir bisher kein Geld eingesammelt haben, haben wir da, glaube ich, auch eine ganz, ganz gute Performance. Und ich glaube, das ist das Thema. Wie gesagt, das habe ich am Anfang nicht erwähnt, ich habe mehrere Jahre auf Mallorca gelebt und habe meinen Handwerksbetrieb aus Mallorca gesteuert. Ja? Also das bedeutet, wir sind jetzt hier nicht irgendwie groß exit-orientiert und wollen auf eine Insel. Das hatte ich halt schon. Ja? Und ich bin halt froh, dass wir hier in so einem Setup, auch von dem Mindset, was wir halt haben, wir haben halt ein Büro, da hast du ein Software-Startup und einen klassischen Handwerksbetrieb. Und wir haben jetzt auch neue Kollegen im Bereich Handwerksbetrieb fürs Büro eingestellt. Und die kommen hier rein und denken, hier ist so ein ganz, ganz anderer Spirit, was eigentlich nicht einen Handwerksbetrieb ausmacht. Ne? Vom Büro, von der Atmosphäre. Und ich glaube, dieses Wechselspiel zwischen Handwerk und Software und diese Synergien, die du halt hast, das ist halt eine spannende Geschichte. Wir überlegen auch, die ein oder andere Plattform zu bauen für Auftragsgenerierung. Ja? Logische Schlussfolgerung. Wir haben eine Software, die im Endeffekt das Backend abbilden kann, alles dokumentieren kann. Wir haben den Handwerksbetrieb, der in diversen Regionen in Deutschland halt Ausführungen machen kann. Also hast du eine tolle Wertschöpfungskette eigentlich. Ne? Und diese strategischen Geschichten machen eigentlich ziemlich viel Spaß momentan und das vielleicht noch mit dem einen oder anderen strategischen Partner zu bauen. Ne?
Ja, spannend. Und was ist dein Lieblingsbuch?
Mein Lieblingsbuch, das ist relativ einfach. Mittlerweile gibt es wahrscheinlich mehrere, aber wenn ich mich zurückerinnere, das, was mich am meisten inspiriert hat, war die 4-Stunden-Woche. Das wirst du wahrscheinlich kennen und das ein oder andere Mal gehört haben. Über das Buch habe ich halt wirklich gelernt, wie kann ich Aufgaben weiterverteilen, um mich zu entlasten. Und das war, oder wo kann ich mir dementsprechend Know-how einkaufen oder meinen Tag halt effizienter gestalten. Das war recht inspirierend. Ich glaube, das war auch eins der wenigen Bücher, was ich zweimal gelesen habe an der Stelle. Das Doofe ist halt nur, wenn dein Gegenüber dieses Buch auch gelesen hat, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig.
Okay, ich verstehe. Ja, spannend. Da muss ich mal reinlesen. Ich habe schon sehr viel von gehört, aber es noch nicht gelesen, muss ich gestehen. Aber wer weiß, vielleicht hilft mir das ja auch. Welche Events würdest du anderen SaaS-Startups empfehlen?
Kommt drauf an, in welchem Bereich. Ich bin da natürlich immer sehr, sehr speziell. Wenn ich im Bereich Contact bleibe, um in meiner Welt mal zu bleiben, weil das wird für viele wahrscheinlich interessant sein, den würde ich wahrscheinlich die Digitalbau empfehlen. Da waren wir vor kurzem dementsprechend in Köln. Ist natürlich für Startup und für renommierte Player in der Industrie super interessant. Du hast dort Hersteller, du hast dort Händler, du hast dort den ein oder anderen Handwerker. Und das war für uns als Networking-Event mit einem Startup-Ausstellerstand, den wir hatten, das war halt wirklich Gold wert an der Stelle. Ne? Ansonsten, wie gesagt, die klassischen SaaS-Events sind halt oftmals nicht so passend für uns an der Stelle. Wir gehen dorthin, wenn wir den einen oder anderen Partner treffen, aber ansonsten gehen wir halt eher mehr wirklich auf die sehr spezifischen Bau- oder Handwerksmessen und Events.
Okay, sehr gut. Letzte Frage, hast du noch einen Podcast-Tipp für uns?
Ein Podcast-Tipp für dich? Ja, ich habe einen Podcast-Tipp für dich von einem Kollegen von uns, unser Product Owner Sebastian. Der hat einen Podcast, der heißt Wir lieben Handwerk.digital. Das ist jetzt mal so ein Thema ein bisschen abseits des Mainstreams, sage ich mal, weil da geht es halt, wie gesagt, auch um Prozesse und um Digitalisierung im Handwerk und Bau. Auch wieder sehr spezifisch in unserer Welt.
Sehr cool. Okay, spannend. Gut, vielen Dank, Martin, für das tolle Interview heute. Es war sehr spannend, da ein bisschen einen Einblick in die Handwerkwelt zu bekommen. Jeder, der gerne mehr über das Produkt wissen möchte, kann gerne auf openhandwerk.de gehen und sich das Ganze anschauen. Abonniert natürlich fleißig den Kanal hier, geht auf unsere Homepage vom Podcast saas-pioneers.de oder wenn ihr noch Unterstützung im Growth Hacking oder in der Softwareentwicklung haben möchtet, geht gerne auf 01da.de. Ihr kennt das Ganze schon, ihr könnt gerne da mit mir einmal sprechen und schauen, wie wir euch helfen können. Vielen Dank zum Zuhören, vielen Dank dir, Martin, und ich hoffe, man sieht sich bald nochmal wieder.
Danke, Sergio. Bis demnächst. Tschüss.
Bis dann.